Ich begrüße euch noch einmal von dieser Stelle. Ich begrüße euch Gäste, die ihr den Weg zu uns gefunden habt. Schön, dass ihr da seid. Ja, predigtmäßig sind wir in der Apostelgeschichte unterwegs, schon ja, längere Zeit. Und der Apostel Paulus befindet sich auf seiner dritten Reise. Ja, seit mehr als 2 Jahren ist der Paulus schon in Ephesus. Eine antike Großstadt in der heutigen Westtürkei gelegen am Ägäischen Meer. Er lehrt anfangs eine Zeit lang in der jüdischen Synagoge und nach Konflikten mietet er sich einen Lehrsaal und lehrt dort mehr als 2 Jahre lang. Und das bleibt nicht ohne Wirkung. Nicht nur in Ephesus verbreitet sich die gute Nachricht von der Erlösung durch Jesus. Das Evangelium wurde auch im ganzen Umland bekannt. Es steht, dass es in der ganzen oder fast in der ganzen Provinz Asien ist das bekannt geworden. Nicht nur das, ja, es finden Dämonenaustreibungen statt, Heilungen verschiedenster Art und okkulte Praktiken werden als Folge von Bekehrungen aufgegeben. Und wir haben zuletzt gehört, ja, da sind Zauberbücher verbrannt worden und die waren wertvoll, umgerechnet in Euro, vielleicht mehrere Millionen Euro, die da verbrannt worden sind, weil sie für Gläubige, für Bekehrte nicht mehr brauchbar sind. Und es heißt, das Wort des Herrn wurde stark und es wuchs. Und wenn sich da so viele Menschen bekehrt haben, dann hat das doch sicher Auswirkungen auf alle Menschen in der Stadt. Trotzdem, wir wissen es vielleicht, das Wirken des Paulus in Ephesus, das neigt sich jetzt in unserer Geschichte dem Ende zu. Und wir kommen jetzt zum heutigen Text. Und wir lesen in der Geschichte, dass eine unangemeldete Demonstration stattfindet in Ephesus und Widerstand gegen Paulus und das Evangelium regt sich. Ja, schauen wir, was da passiert. Wir lesen und wir hören in Apostelgeschichte 19 von Vers 23 weg. Schauen wir mal. Um jene Zeit aber wurde der Weg, hier steht der Weg Jesu, wurde der Weg Anlass zu einem schweren Aufruhr. Denn ein Silberschmied namens Demetrius, der silberne Artemis-Tempel herstellte und den Kunsthandwerkern viel zu verdienen gab, rief diese und die anderen damit beschäftigten Arbeiter zusammen und sagte, Artemis-Tempel. Was ist das? In Ephesus stand ein Tempel. Eine heutige Nachbildung zeigt ihn so. Und dieser Tempel war weltberühmt. Wir kennen diesen Tempel auch heute in gewisser Weise noch. Es ist eines der sogenannten 7 Weltwunder der Antike. Ihr habt es vielleicht schon davon gehört, die Pyramiden und andere Dinge gehören da dazu. Unter anderem auch dieser Tempel. Er war der Göttin Artemis geweiht. Griechische Göttin, zuständig für Jagd, für Fruchtbarkeit, für Schwangerschaft und eine Menge andere Dinge noch. Und die hatte da ihren Tempel. Es war ein riesiges Gebäude, ungefähr von den Ausmaßen eines Fußballfeldes. Kommt ziemlich hin, die Größe. Ja. Und also beachtenswertes Bauwerk. Und die Silberschmiede, die haben so kleine Tempelchen angefertigt und verkauft. Ja, als Souvenir verkauft. Ja. Kennen heute noch Wallfahrtsorte, wo es eine Menge Standeln gibt. Da kann man einkaufen, alle möglichen Devotionalien. Und der Demetrius und seine ganze Innung, ja, die verdienen schweres Geld damit. Ja, aber jetzt ruft er die Branche zusammen, er sieht seine Felle davon schwimmen. Und wir schauen, wie es weitergeht. Er sagt also, Männer, ihr wisst, dass wir unseren Wohlstand diesem Gewerbe verdanken. Nun seht und hört ihr, dass dieser Paulus nicht nur in Ephesus, sondern fast in der ganzen Provinz Asien viele Leute überredet und verführt hat mit seiner Behauptung, die mit Händen gemachten Götter sind keine Götter. So kommt nicht nur unser Gewerbe in Verruf, sondern auch dem Heiligtum der Göttin Artemis droht Gefahr, nichts mehr zu gelten. Ja, sie selbst, die von der ganzen Provinz Asien und von der ganzen Welt verehrt wird, wird ihre Hoheit verlieren. Als sie das hörten, wurden sie wütend und schrien: Groß ist die Artemis der Epheser! Und die ganze Stadt geriet in Aufruhr. Alles stürmte ins Theater und sie schleppten die Mazedonier Gaius und Aristarch, Reisegefährten des Paulus, mit sich. Ja, wie gesagt, so schon sehen die Kunsthandwerker ihren Gewinn dahin. Die wertvollen Zauberbücher, die sind schon Asche und vielleicht erinnern Sie sich dran. Jetzt sind wir dran. Ja, jetzt ist unser Einkommen gefährdet. Wenn das so weitergeht, kauft keiner mehr was. Und der Gewinn ist weg. Und Wut packt sie und eine Menge Leute geraten in Aufruhr. Und weil sie gerade da sind, zwei Reisegefährten des Paulus, die schleppt man da und bringt sie ins Theater. Ja. Zum Thema Theater ganz kurz, ja. Das schaut so aus. Ja. So schaut es heute noch aus, ist also ganz gut erhalten, ein sogenanntes Amphitheater, also so ein Rundstadion. Und ja, ganz schön groß, ja. Das hat im Vollausbau über 20.000 Plätze gehabt. Also, vielleicht kennt wer das Allianzstadion von Rapid in Wien. Das ist auch nicht viel größer. Also, das hat man schon in der Antike gebaut, so riesige Arenen. Ja, gut, ein idealer Ort für große Versammlungen und da strömt die Menge hin. Gut. Ja, auch Paulus hört davon. Als aber Paulus in die Volksversammlung gehen wollte, da hielten ihn die Jünger zurück. Auch einige hohe Beamte der Provinz Asien, die mit ihm befreundet waren, schickten zu ihm und rieten ihm nicht, ins Theater zu gehen. Ja, der Paulus kriegt das natürlich mit. Und so wie er ist, er möchte gleich hin, möchte dabei sein. Aber seine Jünger, die halten ihn zurück und interessanterweise auch einige Freunde von den römischen Beamten, hohe Beamte steht sogar da, die raten ihm, lieber sich zurückzuhalten und da nicht hinzugehen. Schauen wir, wie es dort im Theater zugeht. Dort schrien die einen dies, die anderen das. Denn in der Versammlung herrschte ein großes Durcheinander und die meisten wussten gar nicht, weshalb man überhaupt zusammengekommen war. Die Juden schickten Alexander nach vorn und aus der Menge gab man ihm noch Hinweise. Alexander hob die Hand zum Zeichen und er wollte bei der Volksversammlung eine Verteidigungsrede halten. Doch als sie merkten, dass er ein Jude war, da schrien sie alle fast 2 Stunden lang wie aus einem Mund: Groß ist die Artemis der Epheser. Pures Chaos. Ja, es ist ja fast lustig, oder? Ja. Die einen anschreien das, die anderen was anderes. Und eigentlich weiß man gar nicht, warum man da ist und was der Grund ist. Ja. Dann anscheinend die Juden haben das Bedürfnis, hier sich zu verteidigen. Und da schicken sie einen Mann, Alexander. Der wird kurz gebrieft und dann soll er nach vorgehen und eine Verteidigungsrede halten. Wir haben gesehen, das funktioniert nicht. Die Menge erkennt, das ist ein Jude und von denen brauchen wir uns schon gar nichts sagen lassen, denken sie die Leute. Und es gibt kein Halt mehr. 2 Stunden schallen die Sprechchöre durch das Stadion. Ja, das ganze Theater ist vollkommen aus dem Häuschen. Ja, wie geht's weiter? Jetzt kommt ein anderer Mann zum Zug, der Stadtschreiber. Der Stadtschreiber aber brachte die Menge zur Ruhe und sagte: Männer von Ephesus, wer wüsste nicht, dass die Stadt der Epheser die Tempelhüterin der großen Artemis und ihres vom Himmel gefallenen Bildes ist? Das ist unbestreitbar. Ihr müsst also Ruhe bewahren und dürft nichts Unüberlegtes tun. Ihr habt diese Männer hergeschleppt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Wenn also Demetrius und seine Zunftgenossen eine Klage gegen irgendjemanden haben, so gibt es dafür Gerichtstage und Prokonsuln, dort mögen sie einander verklagen. Wenn ihr aber noch etwas anderes vorzubringen habt, so kann das in der gesetzmäßigen Volksversammlung geklärt werden. Sonst sind wir in der Gefahr, dass man uns nach dem heutigen Vorfall des Aufruhrs anklagt, weil kein Grund vorliegt, mit dem wir diesen Volksauflauf rechtfertigen könnten. Und nach diesen Worten löste er die Versammlung auf. Ein kluger Mann, ja, dieser Stadtschreiber oder vielleicht würde man heute sagen Generalsekretär oder irgend sowas ähnliches, ein hoher Beamter der Stadtverwaltung, ein Schreiber, ne, der hat schreiben können, das war damals schon eine Besonderheit, ja, und lesen wahrscheinlich auch. Er lässt die Menge zuerst einmal sich müde schreien. Ne? 2 Stunden, dann haben die einmal ordentlich ihre Stimmen ausgeschrien und er kann das Wort ergreifen. Sehr diplomatisch, sehr geschickt verweist er zuerst einmal auf den Weltraum der Göttin und ihren Tempel. Das beruhigt schon einmal ein bisschen. So dann geht er her und entlastet die beiden Sündenböcke, die da sozusagen als Beispiel vorgeführt worden sind. Sie haben doch nichts getan. Ja, sie haben weder die Göttin beleidigt oder gelästert, noch irgendein Verbrechen, Tempelraub oder sowas begangen. Also nichts Strafbares vorhanden. Und schließlich rät er Demetrius und seinen Freunden, ja, bei Bedarf kann er doch die ordentlichen Gerichte anrufen. Ja. Oder wenn die nicht zuständig sind, bei der nächsten Vollversammlung oder Volksversammlung sein Anliegen vorbringen. Ja, und er löst die Versammlung auf. Ja, die Leute gehen nach Hause, Paulus und seine Gefährten bleiben unversehrt. Gottes Wirken geht weiter. So, jetzt kommen wir zu der Frage, was machen wir mit diesem Text? Ja, wenn wir den Text anschauen, es kommt Jesus nicht vor, es kommt Gott nicht vor, es kommt der Heilige Geist nicht vor, ein Prophet tritt nicht auf, es ist keine Predigt. Ja, was machen wir? Ideen dazu? Ja. Ja, es ist wirklich, es ist so, dass ich dann doch mich entschieden habe, ein paar Bereiche anzusprechen, die da vorkommen in diesem Text, wo wir vielleicht doch einmal ein bisschen nachdenken könnten oder erfahren, wie man es nicht macht. Das erste Mal, wenn es ums Geld geht, ja, da gibt es ein Sprichwort, da hört sich die Freundschaft auf. Ja, die Silberschmiede und auch die ganze Zunft der Kunsthandwerker fürchten um ihr Einkommen. Ist ja nicht verwunderlich, oder? Aber wie reagiere ich, wenn es um meinen Wohlstand geht? Wenn es um mein Einkommen geht? Ja, was macht mich ärgerlich, wenn es mir fehlt? Ja, was lässt mich vielleicht sogar verzweifeln? Und eigentlich weiß jeder von uns, ja, meine finanziellen Interessen sollten einen geringeren Stellenwert haben als Gottes Wertvorstellungen. Eigentlich. Ja, ist es so? Und manche sind vor Entscheidungen gestellt. Ja. Denkt einmal an verschiedenste Missionare, ja, die sind auch vor Entscheidungen gestellt. Ja. Gehen sie dort vielleicht in ein fremdes Land oder bleiben Sie zu Hause in Ihrem angestammten Job. Da wären es heute nicht da, aber ich schätze mal, der hätte in der Schweiz einen besser bezahlten Job behalten können, als da in Mistelbach ja, sich anzusiedeln und mitzuhelfen in der Gemeinde. Eigennutz, ja, ja, nicht unbedingt eine erstrebenswerte Tugend, oder? Und das führen uns diese Silberschmiede aber vor, der Eigennutz, ja, der sie wütend werden lässt, wann da sich was ändern sollte. Oder Erfolg. Wir sind schon ein bisschen ja, in die Richtung, man sollte schon ein bisschen erfolgreich sein, oder? Auch wirtschaftlich, ja, finanziell erfolgreich ist ja gut. Ja, wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, oder? Eigentlich weiß ich, in Gottes Augen muss ich nicht immer erfolgreich sein. Es muss nicht sein. Wenn es so ist, schön. Wenn es nicht ist, kann sein, manchmal. Ein anderer Punkt, ja, Götzen und Abgötter. Bei den antiken Göttern, bei den griechischen und römischen Göttern, und die haben jede Menge Tempel und Statuen gehabt, ist ja das nichts Ungewöhnliches. Der Begriff Götze kommt angeblich von Luther, der hat es irgendwo bei seiner Bibelübersetzung, wo in einem Psalm steht, das sind nichts, die sind nichts, diese Figuren, diese handgemachten Bilder, das sind nichts. Und das meint der Begriff Götter. Abbilder, Figuren, die als solche verehrt werden. Ja, ich schätze die Gefahr, dass ihr zu Hause heimlich Götzenbilder habt, so, die ihr verehrt und euch niederwerft, ziemlich gering ein. Ja. Ich glaube, ihr liegt da ganz richtig. Aber ja, wenn man so ein bisschen schaut, was sich so rundherum tut, in den letzten Jahrzehnten, ja, nimmt die Esoterik zu. Und was machen die alles? Ja? Da gibt es Steine, ja, die sollen auf einmal irgendwelche Wirkung haben. Ja? Wenn man sie dort oder da auflegt, die Steine. Ja? Oder ja, in der Natur, da gibt es Kraftblitze. Ja? Weiß nicht, was das sein soll. Ja? Aber gut, da gibt es Kraftblitze. Und manche Therapeuten, ja, die geben dir ein lustiges Pflaster, das irgendwie schön zugeschnitten ist, und bieten dir das auf die Haut, und das soll dann was helfen. Gegen Schmerzen vielleicht. Ja. Ist aber nur ein Pflaster. Ja. Und wir können uns dem nicht ganz entziehen. Und wir sind immer wieder gefordert, das ein bisschen das zu beurteilen. Und dann ist noch was anderes. Es gibt auch, ich möchte mal sagen, immaterielle Götzen. Toleranz ist ein Begriff oder Selbstbestimmung. Ja, man verlangt, tolerant gegenüber allem und jedem zu sein. Und das, was man als Wahrheit erkennt, das darf man nicht einmal mehr aussprechen. Ja, weil dann bist du Hardliner und erzkonservativ oder sonst was. Ja, die Wahrheit wird auf dem Altar der Toleranz geopfert. Die Wahrheit wird auf dem Altar der Toleranz geopfert. Selbstbestimmung geht über alles heutzutage. Mein Körper gehört mir. Da bestimme ich. Und in den letzten Jahren meint man sogar, man könne das sein Geschlecht selbst bestimmen. Ja. Ist gang und gäbe. Ja. Kommt in allen Familien schon vor, kann man fast sagen. Ja. Das, ja. Selbstbestimmung. Ja, der freie Wille ist gut, aber gibt es nicht doch manchmal Grenzen, diesen auszuüben? Die Selbstbestimmung darf nicht sozusagen zum Götzen werden und über alles gestellt werden. Dann haben wir noch eine Kleinigkeit, ja. Die aufgestachelte Masse. Die lassen sich da alle mitziehen, ja. Wir haben gesehen, die wissen nicht einmal, wieso sie dort sind, aber Hauptsache sie sind dort. Wie geht es da uns? Ja? Sind wir empfänglich, wenn es irgendwelche suggestive und manipulative Meldungen gibt? Ja? Bin ich da in Gefahr, mit dieser Masse mitzuschwimmen? Ja, ich glaube nicht, dass ihr euch da einen wütenden Mob anschließt am Hauptplatz und irgendwelche Sprechchöre mitschreit, aber andererseits ein bisschen was Ähnliches passiert vielleicht in den sogenannten sozialen Medien. Ja. Muss ich wirklich alles weiterleiten, was ich so kriege? Ja. Muss ich mich an jeder Aufregung beteiligen, die da im Netz kursiert? Ja. Bin ich da in Gefahr? Es bleibt uns überlassen, dass zu beurteilen. Es ist aber auch was Positives in der Geschichte, das darf man schon nicht vergessen. Ja, gehen wir zum nächsten. Wir sehen hier, ich möchte sagen, einen vorbildlichen Politiker. Der Staatssekretär, der macht es wirklich gut. Wir haben es schon gesagt, diplomatisch sehr geschickt, verweist er auf die drei Dinge, der Weltruhm von Ephesus, das Fehlen eines Verbrechens oder einer Anklage und den Hinweis, dass es ja eh eine Ordnung gibt. Es gibt Gerichte, es gibt regelmäßige Volksversammlungen und er schafft es damit, die Menge zu beruhigen. Und damit dient er der Sicherheit der Stadt und wahrscheinlich hat er damit Paulus und seinen Gefährten vielleicht sogar das Leben gerettet. Der Tumult legt sich. Die Leute gehen nach Hause und man könnte fast sagen, viel Lärm um nichts. Ja. Weil was war schon? Große Aufregung. Ja. Mehr eigentlich nicht. Wie geht's weiter? Sehr bald wird sich Paulus von Ephesus verabschieden und nie mehr dahin kommen. Auf der Rückreise seiner aktuellen Reise wird er noch eine Abordnung der Gemeinde einmal treffen an einem anderen Ort in der Nähe. Und später wird er den Ephesern noch einen Brief schreiben. Den kennen wir als Wort Gottes Brief an die Epheser. Ja, was bleibt? Schauen wir noch einmal sozusagen an das Wirken in Ephesus, auf das Wirken zurück. Mehr als 2 Jahre Verkündigung bleiben nicht ohne Wirkung. Ja, das Evangelium ist bekannt, nicht nur in der Stadt. Und das war eine große Stadt für damalige Zeiten. Sondern auch in der ganzen Provinz, in der ganzen Umgebung ist es bekannt geworden. Große Wunder sind geschehen, erstaunliche Taten, wir können das nachlesen, ja. Wirklich eigenartige Dinge waren das teilweise, aus heutiger Sicht. Und was das Beste ist, der Name des Herrn wurde nun überall gelobt. Das steht auch in der Apostelgeschichte im 19. Kapitel, glaube ich, noch, weiter vorne. Der Name des Herrn wurde überall gelobt. So wie wir gesungen haben, preist ihn, ihr Himmel und höhere Welt. Und da sehen wir, wie die Botschaft mächtig ist, wie sie sich verbreitet hat dort und wie wir da eigentlich froh sein können darüber, dass das auch heute noch so ist. Und es steht auch weiter, so erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. Und so möge es auch bei uns sein. Und ich schließe für heute und sage ganz einfach, Amen.